die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
In der heutigen Sendung vom Hälfte des Äthers möchten wir über die Lebensbedingungen und den Widerstand der Frauen in Guatemala erzählen, über ihren Prozess innerhalb des Befreiungskriegs und über ihre Schwierigkeiten. Im Studio sind die Frauen vom Guatemala-Komitee, Timma, Lili und Edith, und an der Technik ist Bianca.
Son nuestros padres, son nuestros héroes, porque vencieron a los de Xibalbá. Siempre nos han dicho que somos unos tontos, que nuestra cultura ya se terminó. Pero todos mienten, son unos farsantes, ya que aquí estamos en la revolución. Pero todos mienten, son unos farsantes, ya que aquí estamos en la revolución. El gobierno dice que estamos descabezados, pero así dijeron los de Xibalbá. Y no fue así, una volvió, con mis palanqueros volvieron a vencer. Y no fue así, volvió, con mis palanqueros volvieron a vencer. Organizaciones de masas y vanguardia, estamos más firmes y más convencidos que el triunfo está cerca, que juntos un día frente a nuestras casas quemaremos el pom. Que el triunfo está cerca, que juntos un día frente a nuestras casas quemaremos el pom. Al fin llegamos a saber que Junapu también es Palanque. Son nuestros padres, son nuestros héroes, porque vencieron a los de Xibalbá. Son nuestros padres.
Zum Anfang machen wir zuerst einen kurzen Abriss über die wichtigsten Merkmale von Guatemala und seiner Bevölkerung. Für die Zahlenfetischistinnen gehen wir auch gerade noch ein paar Zahlen durch. In Guatemala leben 9 Millionen Menschen und das Land ist etwa 3,5-mal so gross wie die Schweiz. Etwa 70% sind indianische Leute und die meisten von ihnen leben auf dem Land. Ihnen bleibt 20% vom Boden, um Mais und Bohnen anzubauen. Etwas anderes wächst kaum, weil der Boden meistens sehr unfruchtbar und ungünstig gelegen ist. Im Gegensatz dazu besitzen Grossgrundbesitzer 70% vom Land und die haben erst noch den fruchtbarsten Boden. Sie bauen Früchte, Kaffee und Baumwolle an und die indianischen Bauern und Bäuerinnen müssen jedes Jahr als Saisonier in eine Tente hineinholen. Guatemala ist ein Land, das seit 30 Jahren im Krieg lebt. Und seit 30 Jahren hat die Militärregierung die anderen abgelöst. Mit Ausnahme der letzten 4 Jahre, jetzt gibt es eine christdemokratische Regierung. Die Macht ist aber klar und deutlich bei der Armee geblieben und die neue Regierung hat auch sonst keine Verbesserungen eingeführt. Im Gegenteil, die wirtschaftliche Krise und die Verarmung der Bevölkerung ist massiv gestiegen. In Guatemala gibt es 40'000 verschwundene Menschen. Sie sind von den Sicherheitskräften verschleppt worden und sicher leben noch die wenigsten von ihnen. Es gibt in Guatemala keine politischen Gefangenen. Es gibt aber politische Mörder von Leuten, die anscheinend nicht genehm sind. Allein in den letzten 4 Jahren sind 4'000 Menschen ermordet aufgefunden worden. Außer ein paar unbedeutende sozialdemokratische Gruppierungen gibt es keine legale linke oder progressive Parteien. Und auch keine linke Presse. Und das auch seit 30 Jahren. Aber es gibt eine Guerilla, die RNG, die seit 10 Jahren und in den letzten 3 Jahren verstärkt aktiv ist und heute in 13 von 22 Departementen regelmässig operiert. Und trotz aller Repressionen und jeglicher Art von Aufstandsbekämpfung gibt es Massenorganisationen von Bauern und Bäuerinnen, von Witwen, von Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen. Die Massenorganisationen sind junge Organisationen, die unter den schwierigsten Bedingungen arbeiten müssen. Immer wieder werden ihre Führerinnen umgelegt, aber auch ihre Basismitglieder werden immer wieder Opfer der Armee. Guatemala hat die stärkste Armee von ganz Zentralamerika. Das Land ist völlig militarisiert und durchsetzt mit Spitzeln.
Wenn man die guatemaltekische Gesellschaftsschicht vom Frauenanteil anschaut, so sieht es etwa folgendermaßen aus. Es gibt die städtische Oberschichtsfrauen, sie sind weiss oder Ladinas, also gemischte Frauen, und sie sind klar Minderheit. Dann kommt die Mittelschicht, zu ihnen gehören zum Beispiel auch Lehrerinnen und Studentinnen oder Bankangestellte. Mittelschicht könnte man jetzt natürlich noch aufteilen in obere und untere Mittelschicht, das machen wir jetzt aber nicht. Der bedeutendste Anteil der guatemaltekischen Frauen macht das Heer der armen Frauen aus. Ein Teil von denen wohnt am Rand der Städte in den sogenannten Colonias, aber die meisten armen Frauen leben auf dem Land und sind indianische Bauernfrauen. Die indianischen Leute nennen sich übrigens Indigenas, das bedeutet Eingeborene. Von ihnen also, von diesen Bauernfrauen und von den Frauen in den Colonias handelt hauptsächlich der Inhalt dieser Sendung. In Guatemala und im Besonderen als guatemaltekische Frau zu leben, bedeutet ständigen Angriff gegen das Leben ausgesetzt zu sein. Das fängt bei der schlechten Ernährung an und geht bis zu den Vergewaltigungen und Ermordungen durch die Armee. Die Lebenserwartung der Frauen in Guatemala ist bei 45 Jahren. Sie sterben häufigst an leichten Infektionskrankheiten und an Ursachen, die mit Geburt oder Schwangerschaft zu tun haben. Wird die ganze wirtschaftliche Situation noch schlimmer, wie es gerade jetzt der Fall ist, so werden die ganzen Auswirkungen auf die Frauen abgewälzt. Sie haben noch weniger zu essen, weil sie das Kind durchbringen wollen. Durchschnittlich haben sie 6 bis 10 Kinder. Sie müssen die Kranken in der Familie pflegen und Streit, Drehen und Spannungen in der Familie auffangen, wodurch der harte Existenzkampf noch mehr entsteht. Auf dem Land stellen die Frauen zusätzlich zur Hausarbeit noch Gebrauchsgegenstände her, wie Kleider, Tücher, Töpfe, Seife und Webereien. Diese Sachen probieren sie dann auch auf dem Markt zu verkaufen. Der Anteil von Frauen, die Lohnarbeit leisten, ist klein. Nur 14% der gesamtlohnarbeitenden Menschen sind Frauen. Bäuerinnen aus den indianischen Dörfern gehen darum jedes Jahr mit der ganzen Familie an die Küste runter und arbeiten dort für 2 oder 3 Monate in der Ernte der Grossgrundbesitzer.
Schon immer war die Rolle der indianischen Frauen vom Land anders als die der Stadtfrauen oder der Latinas. Von der Maya-Kultur her ist die indianische Frau nicht einfach ein Objekt oder nur die Ergänzung zum Mann, sondern sie hat innerhalb der Gemeinschaft ihre eigene Existenzberechtigung. Sie leben viel kollektiver und sind durch die indianischen Traditionen weniger am Sexismus ausgesetzt als ihre Schwestern, als die Latinas. Traditionen aber schränken zudem die Frauen auch in ein festes Rollenverhältnis. Heutzutage ist es sehr schwierig herauszufinden, was eigentlich innerhalb von einer indianischen Gemeinschaft wirklich noch die ursprünglichen Traditionen sind und was zum Beispiel von der katholischen Kirche seit Jahrhunderten eingebracht wird. Die Verelendung der indianischen Bevölkerung und der Staat haben die ursprünglichen Geschlechterverhältnisse ziemlich verändert. Dazu kommt, dass Traditionen, Brüche und auch die Sprache von Region zu Region verschieden sind. In Guatemala gibt es 22 verschiedene Ethnien mit entsprechenden Sprachen. Im Allgemeinen aber ziehen sich die markantesten Merkmale von Unterdrückung der indianischen Frau durchs ganze Land. Das fängt schon bei den Mädchen an, die als ganz klein den Müttern müssen bei ihrer Arbeit helfen und so kaum vom Haus wegkommen. Im Gegensatz dazu müssen die Buben zwar auch arbeiten, aber sie gehen mit dem Mann zum Dorf aus und haben darum einiges mehr Freiraum zum Spielen. Es sind auch Buben, die, wenn es finanziell drin liegt für die Familie, eher ein paar Jahre in die Schule gehen, lesen und schreiben und auch Spanisch zu lernen. Mit 14 wird in der Regel geheiratet. Bis dann ist das Leben von Mädchen und Buben, außer innerhalb der Familie, mehr oder weniger getrennt verlaufen. Für den Heiratsantrag geht der Dorfsprecher mit den Eltern des jungen Mannes und mit ihm selber zum Haus der auserwählten Frau. Das passiert meistens etwa am Morgen um 4 Uhr, weil sie nachher alle arbeiten müssen. Sie müssen bis zu 3 Mal zum Haus gehen, bis ihnen die Eltern der jungen Frau die Türen aufmachen. Beim 3. Mal wird dann die Türen aufgemacht, die Eltern der Auserwählten nehmen die Geschenke entgegen und gehen dann alle zusammen arbeiten. Die junge Frau hat dann noch die Möglichkeit zu sagen, ob sie den Verehrer heiraten will oder nicht. Und sie gibt ihm das, während dem Alltag zu verstehen, indem sie ihn anschauen oder auch nicht, oder etwas redet mit ihm. Wenn sie nicht möchte und sie ihre Meinung nicht ändert, so ziehen sich die Familie vom Mann ohne beleidigt sie zurück. Klar ist, dass die Frau irgendwann muss heiraten muss, weil ihre Eltern ja nicht ewig leben und die Familie eigentlich die einzige Existenzmöglichkeit für eine Frau ist. Sie möchte ja dann auch Kinder haben, und das nicht nur wegen der Absicherung fürs Alter, sondern auch, weil die Kinder bei den Indigenas einfach zum Leben gehören. Ein Beispiel vom Alltag einer indianischen Campesina hat uns Teresa erzählt, eine indianische Frau. Sie erzählt zwar nicht von ihrem eigenen Leben, sondern das Leben von einer Freundin. Und das hören wir nach dem nächsten Stück Musik.
Lleva su comunidad. desdichados sus hijos que tienen que partir con miles de paisanos. Recuerdan Dios Sofí cruzando la frontera, huyendo del Caibil, pero no regresa aunque su corazón muera de tristeza por su población. El recuerdo maya en su maleta va, y en el alma lleva su comunidad. El recuerdo maya en su maleta va, y en el alma lleva su comunidad.
Pensando que ella me contó su historia, ella me decía: ¿sabes qué, Teresa? Ya me casé pensando en que yo tendría una vida más tranquila. Me enamoré tanto de esta casa. El muchacho estaba viviendo con sus papás, ¿no?
Ich möchte dir etwas erzählen. Etwas, das mir eine Bäuerin, eine Indigena, erzählt hat. Es ist also nicht meine persönliche Geschichte. Diese Bauersfrau, die hat heute zwei Kinder. Eines Tages kam sie zu mir und erzählte mir Folgendes. Weißt du, Teresa, sagte sie zu mir, als ich mich verheiratet habe, habe ich gedacht, dass ich nun ein ruhiges, einfaches Leben hätte. Ich habe mich ziemlich in das Häuschen verliebt, in dem mein Verlobter mit seinen Eltern lebt. Da er der jüngste Sohn ist, würde dieses Häuschen für ihn bestimmt sein, dachte ich. Und ich dachte auch, dass ich nachher nicht so sehr viel zu arbeiten hätte in diesem Haus. Aber jetzt will ich dir sagen, um wie viel Uhr diese Frau aufstehen musste. Sie muss um 3 Uhr morgens aufstehen. Um 3 Uhr früh beginnt sie damit, Holzspäne für das Feuer zu spalten und entfacht damit nachher das Feuer. Sie stellt den Wassertopf auf das Feuer und wenn das kocht, dann kommt der Kaffee, dann kommt der Zucker ins Wasser hinein. Wie der Kaffee fertig ist, bereitet sie die Kartoffeln oder Mais oder Nudeln für das Frühstück zu. Und während dies kocht, beginnt sie die Maiskörner zu waschen. In diesem Moment kommt die Schwiegermutter und fragt: Hast du dich heute schon gekämmt? Das Erste, das gemacht wird am Morgen, ist, sich zu waschen und zu kämmen. Am folgenden Tag macht es die junge Frau so. Sie wäscht sich, sie kämmt sich. Sie macht alles so, wie es ihr die Schwiegermutter aufgetragen hat. Nun also, nachdem sie den Mais gewaschen hat, beginnt sie damit, den Mais zu mahlen mit dem Stein. Wie die meisten von uns hat sie keine Mühle und muss alles von Hand machen. Sie muss jeden Morgen 25 Pfund Mais von Hand mahlen. Mit dem gemahlenen Mais wird dann die Masse für die Tortilla hergestellt. Die Maismasse wird dann aufgeteilt in 2 Teile und mit dem einen Teil beginnt sie, die Tortillas zu formen. Die Tortillas röstet sie über dem Feuer und wickelt sie später in einem Tuch ein, damit sie warm bleiben. In diesem Moment kommt die Schwiegermutter und fragt: So, ist alles fertig? Sind die Tortillas fertig? Ist der Kaffee fertig? Ist das Essen fertig? Denn nun stehen die Männer auf und frühstücken, da sie nachher auf das Feld zur Arbeit gehen. Das ist etwa um 5 Uhr morgens. Also stehen die Männer auf und rufen: Bring das Wasser her, Frau. Und sie bringt ihnen warmes Wasser, das bei dem Feuer bereit steht. Dann beginnt sie damit, den Tisch zu decken und die Schwiegermutter teilt das Essen aus. Diese Arbeit macht immer die Schwiegermutter bei uns. Wenn die Männer gegessen haben, gehen sie zur Arbeit. Und endlich kann auch die junge Frau und die Schwiegermutter essen und ein Tässchen Kaffee trinken. Nachher schickt sie die Schwiegermutter hinaus, um Blätter zu suchen, worin sie die Reste des Essens hineinpackt. Kurz darauf wischt sie dann das Häuschen und den Hof, einfach alles, was zu ihrem Rancho so dazugehört. Wie sie damit fertig ist, sucht sie alle Wäsche des Haushalts zusammen und geht damit den Fluss hinunter, um zu waschen. Bei uns gibt es eben keine Waschmaschinen wie in der Stadt. Die gewaschenen Kleidungsstücke werden auf den heißen Steinen getrocknet oder an den Ästen der Bäume aufgehängt. Und am Schluss wäscht sie sich selbst noch die Haare und den Körper, denn sie muss sauber ins Haus zurückkehren. Das sind unsere Gewohnheiten. Zu Hause faltet sie die trockene Wäsche zusammen und nun muss sie die Tiere auf die Weide bringen. Das ist etwa um 10 Uhr morgens, wenn sie auf die Weide geht und dort die Schafe hütet. Sie muss jeweils dorthin gehen, wo das Gras noch nicht abgefressen ist, und manchmal ist der Weg sehr weit. Wenn die Schwiegermutter um 12 Uhr Zeit hat, ihr das Mittagessen zu bringen, so bleibt sie auf der Weide bis etwa 3 oder 4 Uhr. Wenn der Weg aber für die Schwiegermutter zu weit ist, um das Essen zu bringen, so muss sie mit allen Schafen zurückkehren, die Schafe in das Gehege einschließen und nachher wieder auf die Weide zurückkehren. Währenddem die Schafe weiden, sucht sie Brennholz für zu Hause und verschiedene Blätter. Bei uns in Guatemala gibt es Blätter, die heißen Sacmu. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Nun einfach, es gibt sehr viele Blätterarten bei uns in den Bergen, die wir verwenden. Zum Beispiel anstelle von Papier brauchen wir sie. Einfach für alles Mögliche. Die junge Frau sammelt Sacmu, Blätter von Mais. Sie holt Blätter von den Bananenstauden und am Abend schleppt sie die Blätter zusammen mit dem Brennholz nach Hause. Dort schließt sie zuerst die Schafe in das Gehege ein und geht dann in die Küche, um zu kochen. Zwischendurch trinkt sie noch schnell eine Tasse Kaffee, bevor sie wieder den Mais zu mahlen anfängt. Denn der Mais, den sie am Morgen gemahlen hat, der wurde zum Mittagessen gebraucht. Vor dem Abendessen aber muss sie noch zuerst die Tiere füttern und nimmt entkörnte Maiskölber und kocht sie zusammen mit Kalk und irgendeiner Getreideart zu einem Brei. Dies ist das Essen zum Beispiel für die Schweine. Denn die Schwiegermutter hat 4 dicke Schweine und 5 kleine Schweine. Sie besitzen auch viele Hunde, denn 4 Hunde müssen im Haus bleiben und 4 Hunde müssen im Gehege bleiben. Es gibt Leute, die bis zu 20 Hunde haben. Mit der Brühe werden schlussendlich auch noch die Truthähne gefüttert und die Hühner und die Hähne. Bis alle Arbeiten der jungen Frau erledigt sind, ist es etwa 11 Uhr abends. Um 11 Uhr etwa kann sie also ins Bett gehen. So war ihr Leben, bevor sie noch kein Kind hatte. Als sie ihr erstes Kind hatte, stand sie auch um 3 Uhr früh auf, band sich das Kind auf den Rücken und begann, so das Feuer und das Frühstück zu machen. Ging so zum Fluss hinunter, zum Waschen, ging mit dem Kind auf dem Rücken auf die Weide. Zwischendurch musste sie das Kind noch sauber machen und stillen. Und wenn das Kind krank wurde, so musste sie es auch noch pflegen. Denn bei uns gibt es keine Ärzte und wir heilen die Kinder mit irgendwelchen Kräutern. Wir haben gelernt, den Kindern anzusehen, was ihnen fehlt. Wir gehen also nicht zum Arzt. Warum? Weil es keinen gibt. Wenn es dem Kind sehr schlecht geht, wenn es zum Beispiel Brechdurchfall hat, so müssten wir sehr weit zu Fuß gehen. Bis zu 70 Kilometer müssten wir gehen. So sagen uns also unsere Großeltern, dass wir die Pflanzen kennenlernen müssen, um unsere Familie zu heilen. Die Großmutter geht also mit den Mädchen und sagt: Schau, dieses Kräutchen ist für dies und jenes für das. Wir heilen nun mit Kräutern, mit Chile, mit Seife, wir müssen einfach alle diese Sachen kennen. Natürlich gelingt es uns nicht immer, die Leute zu heilen. Und viele von uns sterben an den Krankheiten, hauptsächlich dann, wenn sie nicht genügend ernährt sind. Von der jungen Frau, von der ich erzählt habe, kommt mir noch in den Sinn, dass sie während dem Schafehüten auch noch für das Pferd Futter suchen musste. Einige Leute haben Pferde, denen sie Bestien sagen. Sie sagen ihnen Bestien, weil die Pferde so viel schleppen müssen. Nun, einmal als die junge Frau auf der Weide war, begann es ganz stark zu regnen. Sie rannte mit den Schafen nach Hause und wurde dabei tropfnass und auch das Kind wurde tropfnass. Wie sie in das Haus trat, fragte der Mann sie: Hast du das Pferd ins Trockene gebracht? Hast du geschaut, dass es nicht nass wird? Nein, sagte sie, das habe ich nicht. Da beginnt er sie zu prügeln, bis sie vor ihm auf dem Boden liegt. Er sagte: Du bist schuld darin, dass das Pferd nass geworden ist, und dafür prügle ich dich, denn das ist das Pferd wert. Die Pferde sind sehr empfindlich gegen Nässe und Kälte. Es sind sehr wertvolle Tiere für uns. Sie haben mehr Wert, als eine Frau es hat. So ist es auch klar, dass die Frauen, abgesehen davon, dass die Leute kein Geld haben, dass die Frauen für ihre Hausarbeit keinen Lohn bekommen. Und es ist nicht nur das, dass sie keinen Lohn bekommen, sondern sie sind auch noch am schlechtesten ernährt. So also ist das Leben dieser jungen Frau. Sie sagt zu mir: Hör, Schwester, ich habe ein schwereres Leben als ein Hund. Ja, sagte ich, das stimmt. Und nicht wahr, sagte sie, abgesehen davon, wenn ich um 11 Uhr nachts ins Bett und schlafen möchte, dann lässt mich mein Ehemann nicht schlafen. Dann beginnt er mich zu belästigen. Das ist eben so, da der Mann um 5 Uhr früh aufsteht und auf das Feld arbeiten geht, so kommt er um die Mittagszeit zurück, isst und dann kann er sich ausruhen, bis die Sonne nicht mehr so heiß brennt. Am Abend kommt er etwa um 6 Uhr zurück, so kann er sich ausruhen. Er kann auf dem Bett liegen und Radio hören, bis die Frau auch ins Bett kommt. Wenn die Frau sich gegen seine Belästigungen wehrt, so sagt er ihr: Wenn du mich nicht liebst, so suche ich mir eine andere Frau. So geht das im Leben einer guatemaltekischen Indigena. So in der einen oder anderen Art. Und die Frauen, die sind sich ihrer Situation nicht bewusst. Das ist das eine, und zum anderen, sie haben gar keine andere Möglichkeit. Die Frau ist angewiesen, dass sie im Hause des Mannes leben kann. Die Mehrheit der Frauen leben im Hause der Schwiegereltern. Die Schwiegermutter zum Beispiel, die hatte früher kein anderes Leben als die junge Frau, die nun bei ihr zu Hause ist. Den Schwiegereltern gegenüber müssen die Frauen respektvoll sein. Sie sagen ihnen Mama und Papa, und wenn es sie noch so viel kostet, sie müssen Mama und Papa sagen. Sie müssen auch der Schwiegermutter bedingungslos gehorchen. Wenn die eigenen Eltern zu ihr auf Besuch kommen und fragen: Wie geht es dir, Tochter? Gut, sagt sie, mir geht es gut. Wie geht es euch? Sie antwortet so, weil es eine Schande ist, wenn sie keine gute Hausfrau ist. Diese Frau, von der ich erzählte, lebt heute nicht mehr in Guatemala. Ihr Mann wurde von der Armee umgebracht und sie ist, wie viele andere auch, vor der Repression nach Mexiko geflüchtet. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Wir knüpfen dort an, wo Teresa aufgehört hat, mit erzählen. In Mexiko nämlich leben über 100'000 Guatemaltekinnen und Guatemalteken als Flüchtlingsmenschen. Sie sind Opfer von der Aufstandsbekämpfung während der letzten 10 Jahre geworden. Gleichzeitig gibt es 1 Million Vertriebene in Guatemala selber. Diese Leute leben versteckt entweder irgendwo in der Hauptstadt oder in den Bergen und den Wäldern. 440 Dörfer sind während der vergangenen Jahre durch Bombardierungen und Brände von der Armee zerstört worden. Es wird geschätzt, dass etwa 250'000 Kinder den einen oder anderen Elternteil verloren haben. Und es gibt 45'000 Witwen, weil ihre Ehemänner entführt oder von der Armee ermordet worden sind. Alleinstehende indianische Frauen mit Kindern in einem Land wie Guatemala, häufig mit einer Verwandtschaft, die in der gleichen Situation steckt, was bleibt ihnen anders übrig, als sich zu organisieren? Und damit ist 1988 die erste grosse Frauenorganisation in Guatemala, Conavigua, entstanden. Conavigua heisst Nationale Koordination von guatemaltekischen Witwen. In ihrem Gründungspapier halten sie fest, dass sich in ihrer Organisation auch Latinas und Nicht-Witwen integrieren können, sofern sie die gleiche Zielsetzung und Kriterien wie Conavigua hat. Wir lesen jetzt aus einem Papier von ihnen vor, wie sie ihre Situation beschreiben und was für vorläufige Ziele sie haben.
Die Situation der Frau und der Witwen in Guatemala. In Guatemala gibt es viele tausend Witwen, da unsere Ehemänner gewaltsam umkommen oder eines natürlichen Todes sterben. Dazu kommen aber nochmals viele tausend Mütter, die in gleicher Not wie die Witwen leben, da ihre Männer sie verlassen haben, krank oder arbeitslos sind oder einfach der Armut wegen. In Guatemala herrscht für uns keine Chancengleichheit bei der Ausbildung, der Arbeit und im sozialen und politischen Leben. Die Mehrzahl der Frauen kann weder lesen noch schreiben, noch spricht sie Spanisch. Unsere Unwissenheit ist groß. Wir machen fast ausschließlich Hausarbeiten und kümmern uns um unsere Kinder. Wir gehen als Letzte zu Bett und stehen als Erste wieder auf. Aber wenn es darum geht, die Probleme in unserer Gemeinde und erst recht die Lage Guatemalas zu diskutieren und Lösungen zu suchen, übergehen uns die Behörden, weil, wie sie sagen, wir nichts wissen und unsere Meinung zu nichts taugt. In den meisten Familien denken die Ehemänner genauso. Wir Indianerfrauen halten am stärksten an unserer traditionellen Kleidung, an unseren Sprachen und unseren Sitten fest. Deshalb werden wir in den Autobussen, den Arbeitsplätzen, in den Instituten und Schulen, auf den Märkten, im Gesundheitswesen am Rand gedrängt, gedemütigt und abschätzig behandelt. Bei der Arbeit erhalten wir nicht den gleichen Lohn wie die Männer, obwohl wir die gleiche Menge leisten. Sind wir schwanger, bekommen wir anstelle einer Unterstützung die Entlassung. Probleme der Witwen- und Frauenorganisation. An erster Stelle ist die Repression zu nennen. Bei den ersten Versuchen, uns zu organisieren, sind wir von Chefs der Zivilpatrouillen, von Sektionschefs und von anderen im Dienste der Armee stehenden Personen bedroht und eingeschüchtert worden. Es hat Entführungsversuche und Überfälle gegeben. Die gleiche Armee verbreitet in den Bezirken, unsere Vereinigung sei eine Guerilla-Organisation und deshalb solle man sich hier nicht anschließen. Ihre Mitglieder würden überwacht. So kommt es, dass viele Frauen und Frauengruppen existieren, die sich organisieren möchten, aber die Repression fürchten. Es gibt hunderte von Beispielen dafür. Wir haben sie am eigenen Leib erlebt. Dazu gehört auch die Vergewaltigung. Behinderung bei der Zulassung unserer Komitees. In den meisten Fällen haben sie uns viele Umwege auferlegt. Viele Fragen mussten wir beantworten, als seien wir Verbrecherinnen. Der Bürgermeister von Chichicastenango zum Beispiel hat viel unnützes Zeug von uns verlangt als Vorbedingung zur Legalisierung unseres Komitees. Als er nach so vielen Betrügereien sah, dass wir alle Bedingungen erfüllen konnten, die er uns stellte, verlangte er schließlich, dass wir ihm die über 1000 Witwen, die unser Conavigua dort zählt, vorführten. Dies, um die Legalisierung unseres Komitees zu beurkunden. Nach vielen Monaten ist unser Komitee von Chichicastenango noch immer nicht zugelassen. Der Rückstand und die Unwissenheit im Allgemeinen. Das Analphabetentum und die mangelnden Kenntnisse der spanischen Sprache setzen unserer Organisation und unserer Übersicht über die Probleme des ganzen Landes enge Grenzen. Wir haben fast nur die Probleme unseres Dorfes im Auge. Dies alles erschwert es uns, an der Entwicklung von Guatemala mitzuarbeiten.
Die Ziele der Conavigua. Wir haben uns organisiert, um für die Lösung unserer dringlichsten und unmittelbarsten Bedürfnisse zu kämpfen, wie Nahrungsmittel, Kleider für die Kinder und Medizin. Wir kämpfen für eine Ausbildung für alle unsere Kinder. Wir kämpfen dafür, dass wir als Indigenas und Witwen respektiert werden, gegen die ständigen Übergriffe wie Vergewaltigungen von Seiten der Soldaten und Autoritäten in unseren Dörfern. Wir kämpfen, damit unsere Söhne und Männer nicht mehr zwangsweise in die Zivilpatrouillen rekrutiert oder anderen militärischen Einheiten zugeteilt werden. Wir kämpfen, damit die Menschenrechte in unserem Land respektiert werden. Wir kämpfen dafür, dass die Frauen in Guatemala, im Speziellen die indianischen Frauen, die Möglichkeit haben, sich für das Wohl ihrer Gemeinschaft einzusetzen und mithelfen können, Lösungen zu suchen für die großen Probleme, die Guatemala hat. Wir kämpfen, damit die Menschenrechte garantiert werden.
Hermanos varones, quitándoles la vida, porque